Amen. Ja, wir befinden uns in einer kleinen Predigtreihe über Haggai, die ist wirklich ganz klein, nämlich bestehend aus zwei Predigten, letzten Sonntag und diesen Sonntag. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch den Propheten Haggai gelesen, vielleicht auch Esra mit dazu, das hatte ich letztes Mal so gesagt. Und vielleicht habt ihr so ein paar Sachen im Kopf, wo ihr sagt, das würde mich jetzt interessieren. Vielleicht sagt der Joe was dazu. Ich muss dazu sagen, wir behandeln heute nur die Verse 1 bis 9 von Kapitel 2. Und wenn ihr zu weiteren Versen irgendwas im Kopf habt, da gibt es schon auch noch so ein paar spannende Verse, dürft ihr gerne auf mich zukommen, vielleicht kann ich was sagen. Oder wenn sich jemand richtig reinfuchsen will, es gibt einen super Kommentar zum Haggai von Gerhard Meyer. Wenn Gerhard Meyer einen Bibelkommentar geschrieben hat, dann ist er immer gut und das verleihe ich auch gern. Also in dem Buch sind mehrere Kommentare drin, es ist jetzt nicht alles zu Haggai, aber dürft ihr auch gerne auf mich zukommen, verleihe ich gern. Um was ging es letzte Woche? Kurzer Rückblick. Haggai ist einer von drei Propheten, die nach der babylonischen Gefangenschaft gewirkt haben. Und wir wissen ganz genau wann, nämlich im Jahr 520 vor Christus, weil wir haben da genaue Angaben der Zeiten drin. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren einige der Juden schon 17 Jahre wieder zurückgekehrt, waren wieder im Land, in Jerusalem und drumherum. Und als sie zurückgekehrt sind, da haben sie auch bald begonnen, den Tempel zu bauen. Das kriegt man in Esra mit. Aber sie haben es auch bald wieder sein lassen, denn sie wurden entmutigt von verschiedenen. Und jetzt, 17 Jahre später, hat Gott dem Haggai einen Auftrag gegeben, nämlich zu sagen, hey, ihr wohnt in prächtigen Häusern, aber mein Haus, der Tempel, der ist immer noch verwüstet, baut den Tempel. Und so haben wir letztes Mal gesehen, schau zuerst nach Gott, du wirst dabei nicht zu kurz kommen. Das war so Gottes Botschaft. Die hatten Missernten und Dürre und solche Dinge und haben sich wahrscheinlich gedacht, wir müssen nach uns selber schauen, damit es vorangeht. Aber Gott dreht die Logik gerade rum und sagt, schau zuerst nach meiner Sache und ich schaue nach deiner Sache. Setz die Prioritäten richtig. Und auch im Blick auf Finanzielles haben wir gesehen, es ist dann ein reiches Leben, wenn wir den Willen Gottes tun und mit Gott Abenteuer erleben. Es ist nicht dann ein reiches Leben, wenn wir unser ganzes Geld horten und so, sondern dann, wenn wir Gottes Willen tun und mit ihm Abenteuer erleben. Das war so ein Motto von Georg Müller, der in Bristol die Waisenhäuser gebaut hat. Das Schöne bei Haggai ist das, dass die Leute auf ihn hören und dass Gott selbst es bewirkt, dass die, da heißt es, er erweckte den Geist von den Verantwortlichen und vom Volk und die packen das wirklich an, diesen Tempel zu bauen. Also es ist richtig schön zu lesen, hat man sonst nicht so oft bei den Propheten, dass auf die gehört wird. Bei Haggai ist es so. Jetzt haben die das gestartet am 24. Tag des 6. Monats. Und jetzt geht's weiter, Kapitel 2, ich lese erstmal die Verse 1 bis 5. Kevin, du kannst dann vielleicht einmal weiterklicken auf, wenn ich am Lesen bin, genau, habe ich vorher vergessen zu sagen, danke. Im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius, am 21. Tag des 7. Monats, also die hatten begonnen am 24. Tag des 6. Monats, jetzt sind wir so 4 Wochen später ungefähr, 21. Tag des 7. Monats, gab der Herr dem Propheten Haggai wieder eine Botschaft für den Statthalter Zerubabel, den obersten Priester Jeschua und den Überrest des Volkes. Der Prophet sollte zu ihnen sagen, wer von euch hat den Tempel noch gesehen, bevor er zerstört wurde? Wie prächtig war er damals? Und wie kümmerlich ist das, was ihr jetzt entstehen seht. Es ist nichts verglichen mit dem, was früher hier stand. Aber jetzt sagt euch der Herr, lasst euch nicht entmutigen. Ans Werk Zerubabel, ans Werk Jeschua, Sohn Jozadaks, du oberster Priester, ans Werk ihr Leute von Juda, ich stehe euch bei. Da sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt, ich habe euch meine Hilfe zugesagt, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und diese Zusage gilt auch jetzt noch. Mein Geist ist mitten unter euch, habt keine Angst. Soweit mal. Manches ist super ermutigend und manches ist so ein bisschen seltsam. Der Vers 3 hier, finde ich, ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Zum einen fragt Gott, wer von euch hat den Tempel damals noch gesehen? Im ersten Moment habe ich gedacht, das kann doch fast nicht sein, wenn die jetzt 70 Jahre in der Gefangenschaft waren, in der babylonischen Gefangenschaft, und jetzt sind nochmal 17 Jahre vergangen, dann ist es ja schon eine große Zeitspanne. Aber es ist so, es wurden ja nicht alle gleichzeitig weggeführt in die Gefangenschaft, sondern zuerst die erste Gruppe und dann die zweite und dann die dritte Gruppe. Und als Nebukadnezar damals gekommen war und diese dritte Belagerung da machte und dabei dann auch Jerusalem und den Tempel zerstörte und dann die Leute mit sich nahm, das war dann deutlich später. Und insofern waren die damals weggeführt wurden, bis zu dem Zeitpunkt, jetzt 17 Jahre, nachdem sie wieder zurückkamen, lagen 67 Jahre. Also die hatten praktisch nur 50 Jahre Gefangenschaft und dann jetzt die 17 dazu. Insofern kann es da schon noch welche gegeben haben, die den Tempel damals irgendwie so als Kind noch gekannt haben und jetzt vielleicht Mitte 70 waren und vielleicht dann auch so gesagt haben, hey, das war damals so prächtig. Und was ist es jetzt? Wir haben hier einen Altar aufgebaut und ansonsten liegen hier viele Steine rum und das ist doch alles nur ein Trümmerhaufen und ganz schrecklich. Und vielleicht nimmt Gott hier das auf, was die Leute so sagen. So dieses, damals, früher, da war alles besser. Da hatten wir noch den herrlichen Tempel und die herrlichen Gottesdienste und jetzt ist das doch alles irgendwie deprimierend. Man kann sich jedenfalls gut vorstellen, dass so ein paar Wochen, nachdem die angefangen hatten zu bauen und vielleicht so mit einem gewissen Enthusiasmus gestartet sind, aber dann auch merken, ach du liebe Zeit, ist das eine Menge Arbeit, diese Steine da erstmal zu reinigen und bevor man aufbauen kann, muss man erst vieles wegräumen. Also dass so ein paar Wochen später schon so eine Ernüchterung da war und die Leute ja eben so gesagt haben, wie Gott das dann hier zitiert. Dazu ist spannend, was dieser 21. Tag des siebten Monats für ein Tag ist. Das ist nämlich kein irgendwie gewöhnlicher, sondern es war zum einen der 18. Oktober 520 vor Christus, falls euch interessiert. Aber wichtiger ist noch, es war der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Das hätte ich natürlich auch nicht gewusst, aber ihr wisst, guter Kommentar, ist viel wert. Der letzte Tag des Laubhüttenfestes, was hat man beim Laubhüttenfest gefeiert? Man hat den Auszug aus Ägypten gefeiert. Und das war natürlich eine fröhliche Sache. Die Israeliten haben sich erinnert, damals sind wir aus Ägypten gezogen, Gott hat uns rausgeführt. Wir hatten da keine festen Häuser, deswegen Laubhüttenfest, sondern wir hatten Zelte, Laubhütten, solches. Und jetzt waren sie auch noch aus Babylon rausgeführt worden, so ein bisschen ähnlich. Auch das ist ja eigentlich cool. Und doch war es in irgendeiner Weise eben halt auch, dass man sagen musste, wir sind irgendwie so ein kümmerlicher Rest. Viele sind in Babylon geblieben. Wir sind jetzt hier zwar in Jerusalem, aber da, wo man normalerweise das Fest gefeiert hat am Tempel, da sind vor allem Ruinen zu sehen und irgendwie ist uns nicht so wirklich nach Feiern zumute. So kann man sich's vorstellen. Außerdem hat man beim Laubhüttenfest auch Erntedank gefeiert. Und jetzt wissen wir von letztem Mal, da war nicht so viel zum Danken. Die hatten Missernten und Dürre und so weiter. Also auch da kam wahrscheinlich keine so wirkliche Feierstimmung auf. Und insofern waren sie wohl eher deprimiert. Gott nimmt es auf in diesem Vers 3. Und jetzt finde ich schon genial, Vers 4 und 5. Naja, hier hatten wir diesen 21. Tag. Laubhüttenfest hat auch noch den Ausschau nach der Zeit des Messias in Herrlichkeit. Da haben sie auch nicht viel davon gesehen. Aber jetzt kommt dieser Vers 4 und 5. Da sagt Gott ihnen, jetzt sagt euch der Herr, lasst euch nicht entmutigen ans Werk. Und dann nennt er die Verantwortlichen und das Volk. Und er sagt dazu am Ende von Vers 4, ich stehe euch bei, das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Gott ist erneut so ein Ermutiger. Ich sage erneut, weil wir haben das letztes Mal schon gesehen, dass er dieser Ermutiger ist, dass er seine Hilfe zusagt. Und heute, sorry, ist ein bisschen eine Wiederholung, aber es ist eben hier aus dem Text. Und ich finde, das ist ganz bedeutend. Gott sagt erneut seine Hilfe zu. Und ich möchte es dir eben auch wieder sagen, wenn du Gottes Sache anpackst, dann darfst du mit seiner Ermutigung rechnen. Wichtig ist, dass du auch auf den Ermutiger hörst. Weil die andere Stimme gibt es auch. Den Gegenspieler Gottes gibt es auch, der entmutigen möchte. Aber jetzt ist wichtig, dass du auf den Ermutiger hörst. Und in unserem Abschnitt hier, in den ganzen neuen Versen, die ich jetzt noch nicht alle gehört habe, gelesen habe, aber da kommt immer wieder dieses spricht der Herr. Oder manche Übersetzungen sagen der Spruch Gottes. Da kommt es nochmal klarer raus. Insgesamt 8-mal kommt das in diesen neuen Versen vor. Also damit wird klar, das ist nicht irgendjemand, der da was sagt, sondern es ist der Herr. Der Herrscher der Welt steht dann auch manchmal dabei, wörtlich der Herr Zebaoth. Aber eigentlich trifft es gut, weil Zebaoth heißt praktisch Herrscharen, also der Herr der Herrscharen, der Herr der Herrscher der Welt, der sagt es. Hör auf ihn und hör nicht auf den Entmutiger, sondern auf den Ermutiger. Und wir dürfen diesen guten Gott auch um Ermutigung bitten. Immer wieder brauchen wir es, gell? Dass wir sagen, hey Gott, ich kann es nicht selber machen, aber jetzt bitte, schenk du deine Ermutigung, schenk du Zuversicht und Hoffnung, wo mir diese Hoffnung fehlt. Hör auf den Ermutiger, bitte ihn gern auch um diese Ermutigung. Ich weiß nicht, vielleicht hast du letzte Woche dir gedacht oder hat es dir Gott so eingegeben, wenn es jetzt darum geht, Gott und seine Sache an den ersten Platz zu stellen, dann sollte ich dieses oder jenes anpacken. Keine Ahnung, ob vielleicht der eine und andere was angepackt hat. Ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es irgendwo eine zerstrittene Beziehung und du hast dir gesagt, ja, ich will das anpacken, ich will den ersten Schritt gehen und auf die Person zugehen, aber du bist auf Granit gestoßen. Und ich will dir dann sagen, bleib dran und lass dich nicht entmutigen. Oder vielleicht ist es in eurer Ehe schwierig und vielleicht hast du so einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber auch da irgendwie, es war kein positiver Widerhall. Und ich will dir sagen, bleib dran, lass dich nicht entmutigen, hör auf den Ermutiger. Oder vielleicht hast du dir gesagt, ich will jemand anderes was von Jesus sagen und denjenigen einladen zu Jesus. Und es gab irgendwie keine positive Reaktion. Und ich will dir sagen, bleib dran, lass dich nicht entmutigen. An der Stelle kleiner Werbeblock. Wir haben ja diese Kleingruppen, die jetzt starten nach den Ferien. Und ich will euch sehr ermutigen, tragt euch in die Listen ein oder meldet euch über WhatsApp oder so. Und ich will euch kurz bei der einen Kleingruppe sagen, diese Home Group, die ist speziell ausgerichtet für Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Also wenn du jemanden auf dem Herzen hast, dann kannst du sagen, hey, komm, lass uns doch da hingehen. In der Home Group wird der Alpha-Kurs durchgeführt. Das sind, was ich glaube, 10, 11 Abende. Also es wird wahrscheinlich schon diese Kleingruppe, ausnahmsweise ist es dann nur so bis Weihnachten das Programm. Und dann darf man gerne weiter in diese Gruppe kommen. Aber man kann auch einfach für diese 10, 11 Mal kommen. Und ich ermutige dich sehr, wenn du jemanden auf dem Herzen hast, lade ihn ein und sag, komm, wäre das nicht was, dass wir gemeinsam dahin gehen. Und genauso herzliche Einladung zu den anderen Gruppen einzuladen, nur einfach, dass ihr wisst, dass es speziell für Menschen auch gedacht, die noch nicht an Jesus glauben. Egal an welcher Stelle du stehst, wo du was angepackt hast, so Gottes Sache angepackt hast, ich will dir diesen Vers 4 nochmal zusprechen und du darfst deinen eigenen Namen einsetzen. Jetzt sagt euch der Herr, lasst euch nicht entmutigen, ans Werk, und jetzt darfst du deinen Namen einsetzen, ans Werk, ihr Leute von Juda, ihr Gemeinde hier in Albstadt, ich stehe euch bei, das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Es gilt dir, wenn du Gottes Sache anpackst. Jetzt lese ich die weiteren Verse. Verse 6 bis 9 und zwei Punkte wollen wir uns noch anschauen. Ich, der Herrscher der Welt, sage euch, da haben wir es wieder, gell? Gott sagt, ja, ich sage es euch, es dauert nicht mehr lange, dann werde ich die Welt in ihren Fundamenten erschüttern. Himmel und Erde, Land und Meer. Ich werde alle Völker in Bewegung setzen, sodass sie ihre ganzen Schätze hierher bringen. So sorge ich dafür, dass mein Haus prächtig geschmückt wird. Denn mir, dem Herrn, gehört alles Silber und alles Gold. Der neue Tempel wird den alten an Pracht weit übertreffen. Von dieser Stätte aus werde ich meinem Volk Frieden und Wohlstand schenken. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Da fragt man sich ja auch irgendwie, also ist das jetzt wirklich so geschehen? Hat Gott alle Völker da irgendwie in Gang gesetzt, dass die Geld und so weiter gebracht haben, um den Tempel zu bauen? Und ich kann euch sagen, ja, es ist passiert. Sogar in mehrfacher Weise. Das ist manchmal bei Prophetien so, dass die direkt in der Zeit sich erfüllen, wo das gesagt wird, und dann später aber auch nochmal erfüllt werden. Und wir wollen uns beides anschauen. Zuerst, wie wurde das in der Zeit damals erfüllt? Falls ihr Esra gelesen habt und zu Kapitel 6 gekommen seid, dann habt ihr da was, finde ich, Spannendes gelesen. Wenn nicht, dürft ihr das gerne noch nachholen. Dort wird berichtet, dass es einige gab, denen das gar nicht gefallen hat, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Wahrscheinlich waren es Samaritaner, das weiß man nicht so genau. Und die haben die Juden angeschwärzt bei König Darius. Wer war Darius? Darius war der neue Weltherrscher. Dieser medo-persischer König, ein Nachfolger von Kyros. Kyros hat die Juden wieder zurückgehen lassen und dann kam noch einer und dann kam der Darius. Also er war jetzt dieser neue, große, mächtige Mann. Und bei dem haben sie die Juden angeschwärzt und haben gesagt, das ist so ein störrisches Volk und so weiter. Und bitte guck du danach, dass die den Tempel nicht weiterbauen. Und dann macht der Darius was Interessantes, nämlich er lässt nachforschen, was denn der König Kyros, also sein Vorvorgänger, damals verfügt hat. Und die hatten das aufgeschrieben, dass der die zurückgehen ließ und auch gesagt hat, dass sie den Tempel wieder bauen sollen. Und so sagt der Darius, doch, das ist angeordnet. Und er sagt dann was richtig Spannendes, das lese ich euch vor. Außerdem befehle ich euch, die Ältesten der Juden beim Bau dieses Gotteshauses zu unterstützen. Also nicht irgendwie einstellen, sondern ihr sollt sie unterstützen. Ich schreibe euch verbindlich vor, die Kosten sind in voller Höhe aus den königlichen Steuereinnahmen der Westprovinz zu bestreiten. Sie sind pünktlich und ohne Verzug auszubezahlen, damit der Bau nicht wieder in Stocken gerät. Also das Ding wird rumgedreht. Die wollen, dass der Bau eingestellt wird, aber gerade andersrum, sie müssen es unterstützen. Und so sind es wirklich die Völker der Welt, die beitragen, um diesen Tempel zu bauen. Später baut Herodes ihn noch weiter. Und er gehört auch so zu den Völkern der Welt. Und insofern, wenn dann Gott hier in Vers 8 sagt, denn mir, dem Herrn, gehört alles Silber und alles Gold, dann stimmt es wirklich. Er hat alle Möglichkeiten, er hat auch alle finanziellen Mittel. Und wenn ich uns letztes Mal aufgefordert habe, dass wir großzügig sind mit Spenden und so, das gilt nach wie vor, aber dann will ich uns dieses Mal auch das sagen, mir, dem Herrn, gehört alles Silber und alles Gold. Gott hat alle finanziellen Möglichkeiten. Und auch das ist wichtig zu wissen, weil vielleicht hat Gott irgendwann für uns als Gemeinde ein Gebäude, wo er uns ganz klar macht, das ist jetzt euer Gebäude, aber wir sagen, oh Mann, wie sollen wir das finanzieren? Das kriegen wir doch nicht gestemmt. Und dann, ich will das jetzt schon sagen, Gott sagt, mir gehört alles Silber und Gold. Also wenn es Gottes Sache ist, und das ist das Entscheidende, es muss Gottes Sache sein, aber wenn es Gottes Sache ist, dann können wir sowas dann mutig anpacken. Und ich sage dazu, ich habe jetzt nichts im Kopf, wo ich nächste Woche dann damit komme und sage, hier, das ist es. Sondern nur, ich kann mir es vorstellen, vielleicht irgendwann kommt es von Gott und wir denken, oh, das geht nicht. Aber wenn es von Gott ist, dann geht's, weil sein ist alles Silber und alles Gold. Ich glaube, es war Corrie ten Boom, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber sonst hat sonst jemand den guten Satz gesagt, Gott hat genügend Kühe auf der Weide, wenn er Geld braucht, verkauft er halt eine. Irgendwie schönes Bild, oder? Gott hat genügend Kühe auf der Weide. Wenn er Geld braucht, dann verkauft er halt eine. Deshalb auch das andere. Lasst uns Großes von Gott erwarten und auf ihn vertrauen. Bereit sein für Abenteuer mit ihm. Das ist das, was mich bei Georg Müller fasziniert, für die, die bei der Gemeindefreizeit dabei waren oder ihn sonst kennen, den ich vorher auch schon erwähnt habe, der diese Waisenhäuser da in Bristol gebaut hat und sich gesagt hat, ich bin ein einfacher Mensch, aber ich habe einen großen Gott und deshalb erwarte ich viel von ihm. Also erwarte Großes von Gott und sei dann auch bereit für Abenteuer mit ihm. Und jetzt möchten wir noch das andere anschauen, was ich vorher so erwähnt habe. Manche Prophetien, die haben so eine mehrfache Erfüllung. Und das sehen wir hier auch sehr schön und sehr deutlich. Diese Prophetie, die hat sich auch später nochmals erfüllt. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir davon, dass der Tempel Gottes alle die sind, die an Jesus glauben. Also wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Teil von Gottes Tempel. Und insofern können wir hier auch sehen, wenn der Haggai eben das sagt, dass er alle Völker in Bewegung setzen wird, Vers 7, ich werde alle Völker in Bewegung setzen, sodass sie ihre ganzen Schätze hierher bringen, so sorge ich dafür, dass mein Haus prächtig geschmückt wird. Da dürfen wir das drin sehen, der Tempel Gottes heute besteht aus den vielen Völkern. Und dadurch, dass Menschen von der ganzen Welt dazugehören, dadurch ist dieser Tempel prächtig. Und dadurch, dass wir hier schon alle ganz unterschiedlich sind, ist dieser Tempel prächtig. Und tatsächlich hat Gott auch, wie es in Vers 6 heißt, am Ende, ich werde die Welt in ihren Fundamenten erschüttern, Himmel und Erde und Land und Meer. Als dieser neue Tempel begonnen hat, damals als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat die Erde tatsächlich gebebt. Da gab es dieses Erdbeben, von dem wir eben lesen in den Evangelien. Und wir merken hier, das ist diese andere Erfüllung von dieser Prophetie. Und dann können wir eben auch das sehen, wir sind jetzt nicht berufen, wie die Menschen im Alten Testament zur Zeit von Haggai so ein prächtiges Gebäude zu bauen. Das war tatsächlich im Alten Testament so der Gedanke, da soll in Jerusalem dieser prächtige Tempel sein und dadurch sollen die Menschen auch diesen prächtigen Gott erkennen. Wir dürfen eine Kirche oder ein Gemeindehaus auch schön machen, aber in erster Linie sind wir dazu berufen, diesen Tempel Gottes zu bauen, der eben die Gemeinde ist, der aus diesen vielen unterschiedlichen Menschen besteht. Und das möchte ich uns eben auch sagen. Lasst uns diesen Tempel Gottes, die Gemeinde, bauen. Und da haben wir vorher so ein wunderschönes Beispiel gehört bei diesen Behinderten, die sich gegenseitig getragen haben und gemeinsam in das Ziel hineingelaufen sind. Das ist so eine Möglichkeit, wie dieser Tempel wunderschön wird, wenn wir einander trösten, wenn wir einander unterstützen, einander helfen. Ein anderes ist, dass wir in versöhnten Beziehungen leben, dass wir den Tempel dadurch schön machen, dass wir nicht im Streit leben. Ich glaube, wieder ein anderes ist, dass dieses Bauen dieses Tempels, dass wir auch erkennen, wo da Angriffe des Teufels sind, wo er vielleicht so Zwietracht säen möchte. Oder an einer Stelle wird der Teufel der Verkläger, der Brüder genannt. Also wo vielleicht uns irgendwelche schlechten Gedanken im Blick auf andere Christen kommen, dass wir das erkennen, das ist der Teufel, und dann auch mit geistlichen Waffen zurückschlagen, also schlagen im positiven Sinn. Und die geistlichen Waffen sind dann die Liebe zum Beispiel, wir haben es vorher auch gehört, oder das klärende Gespräch suchen und einfach so dem Teufel keinen Raum lassen. Lasst uns den Tempel Gottes, die Gemeinde, herrlich bauen. Es waren wieder so eine ganze Menge Punkte, und du darfst dich wieder fragen, was ist das, was für mich heute wichtig ist? Das eine war das, wenn du Gottes Sache anpackst, darfst du mit seiner Ermutigung rechnen. Und dann ist wichtig, dass du auf den Ermutiger hörst und nicht auf den Entmutiger. Und ich habe es nicht dazu geschrieben, aber ich will es einfach nochmal sagen, du darfst auch Gott selbst um seine Ermutigung bitten. Und wenn es dir irgendwie ein Anliegen ist, wir haben jetzt heute kein extra Gebets- oder Segnungsangebot, aber wenn du sagst, mir wird es gut tun, dass jemand für mich betet, dann komm auf mich zu oder geh auf jemand anderes zu und sag, hey, können wir für diese oder jene Sache noch beten? Und dann, Gott sagt, mir, dem Herrn, gehört alles Silber und alles Gold. Und wir haben hier ein tolles Beispiel. Er gibt es einfach dem Darius ein, dass er das verordnet, dass die da eben diesen Tempelbau zu finanzieren haben. Für Gott kein Problem. Er hat auch die finanziellen Möglichkeiten. Deshalb darfst du Großes von Gott erwarten und gut, wenn du bereit bist für Abenteuer mit ihm. Georg Müller ist da einfach ein tolles Beispiel für einen, der bereit war für solche Abenteuer mit Gott. Und bei uns sind es dann vielleicht nicht die ganz großen Sachen, aber ebenso wie es Gott dir gibt, so sei du bereit für Abenteuer mit Gott. Und dann lasst uns den Tempel Gottes, die Gemeinde, weiterhin herrlich bauen zu seiner Ehre. Nehmen wir uns einen kurzen Moment der Stille. Du kannst dir einfach überlegen, welchen einen Punkt nehme ich mit, und wenn du willst, kannst du auch das Jesus sagen. Ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du damals zur Zeit von Haggai, wo diese Verantwortlichen und das Volk begonnen haben, den Tempel zu bauen, aber vielleicht dann doch auch wieder entmutigt waren, dass du selbst der Ermutiger warst. Und so bitte ich dich für jeden, für uns, der Ermutigung braucht, dass du die Ermutigung schenkst, dass du Zuversicht und Hoffnung schenkst, wo wir das nicht selber machen können, wo wir nicht den Hebel umlegen können, da schenkst du selbst es. Und ich danke dir auch, wo wir letzte Woche um Regen gebetet haben, dass du Regen geschenkt hast. Und wir beten weiterhin, Jesus, dass du Regen schenkst, Es ist so angesagt irgendwie für morgen. Wir bitten dich, dass wirklich ein guter Regen auch kommt. Wir bitten dich, dass es nicht nur bei uns ist, sondern auch sonst in der Welt, wo überall Dürre und Trockenheit ist. Bitte erbarm du dich und bitte schenk du Regen. Und danke, dass du alle Möglichkeiten hast, auch alle finanziellen Möglichkeiten. Lass uns das im Blick haben, wenn du uns herausforderst für irgendwelche Projekte, dass wir wissen, du hast auch die Möglichkeiten dazu. Und dann gib's uns, dass wir hier als Gemeinde weiterhin diesen Tempel bauen, der wir als Christen sind. Schenk du, dass noch viele dazukommen, dass der Tempel prächtiger wird durch das, dass noch viele, viele zum Glauben kommen an dich. Und bitte halte du Streit und Zwietracht fern. Wir brauchen dich selbst, Jesus, damit dieser Tempel herrlich gebaut wird. Wir bitten das in deinem Namen, Jesus, und zu deiner Ehre. Amen. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch mal ein Lied zusammen singen, und bei diesem Lied lassen wir